Bete nochmal mit uns. Vater, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass deine Güte uns umgibt, dass deine Güte unendlich ist, dass sie hier ist, dass sie heute Morgen neu ist. Wir preisen dich dafür und wir danken dir dafür, dass du unser Fundament bist. Und wir beten, Herr, dass wir das von Herzen so glauben können und sehen können, wer du bist. Öffne du unsere Augen neu für deine Größe, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Treue. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast, dass du meinen Mund segnest, dass ich das sage, was du auf dem Herzen hast. Herr. Amen. Ich will nochmal in die Geschichte vom Anfang kurz gedanklich reingehen, in die Landung auf dem Mond. Was wäre passiert, wenn damals die Leute auf die Stimmen gehört hätten, die gesagt haben, das ist unmöglich, das kann gar nicht funktionieren? Was wäre da passiert? An einem ähnlichen Punkt befindet sich das Volk Israel in der Geschichte, um die es heute gehen soll. Und zwar ist die aus dem 4. Mose. Und die hat mich in der Zeit, in der ich einfach persönlich Bibel gelesen habe, neu irgendwie bewegt und beschäftigt. Und es ist eigentlich so eine ganz bekannte Geschichte und trotzdem hat sie mich irgendwie neu angesprochen. Und manchmal ist das so, man liest irgendwie manche Texte irgendwie mehrmals und denkt, ja, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Und trotzdem, in dem Moment, spricht das in unser Herz. Und ich will uns einfach nochmal alle ermutigen dazu, wirklich persönlich auch Zeit in der Bibel zu verbringen. Und ich denke, manche haben es schon mitgekriegt oder viele. Wir machen gerade als Gemeinde so einen Bibelleseplan, lesen wir durch sozusagen. Da sind schon einige dabei, das nennt sich Vollkorn 2. Und da sind wir eben gerade im 4. Mose und diese Geschichte hat mich daraus sozusagen angesprochen. Und ich will einfach nochmal Mut machen dazu. Wer Lust hat, damit einzusteigen, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Könnt mich fragen, ich kann euch ein Heft geben oder es gibt das auch als PDF digital. Und gerade auch für die Spanisch sprechen, da ist es doch relativ einfach, das auch zu übersetzen. Es gibt es leider nur auf Deutsch, aber dank moderner Technik ist das nur noch ein Klick entfernt, die Übersetzung, und ihr seht die Fragen, die da in dem Heft drin stehen und könnt es auch nutzen. Also nochmal eine Ermutigung, vielleicht damit einzusteigen. Wir sind jetzt fast fertig mit 4. Mose, kommen dann in die Psalmen und dann nochmal in den Römerbrief. Also das geht so bunt durch die ganze Bibel durch und seid da einfach ermutigt. Und ich denke, gerade dadurch, dass auch dort Glauben und neues Vertrauen und manchmal auch so eine neue persönliche Berührung auch mit Gott passieren kann. Mir geht das jedenfalls so und ich hoffe, manch anderen auch. Aber zurück zur Geschichte aus 4. Mose. Das Volk Gottes steht also an der Schwelle zu was ganz Neuem, zu was Großem. Die wollten nie auf den Mond, sondern die wollten ins verheißene Land. Das ist ein Unterschied, aber es ist trotzdem ein Riesenschritt für sie gewesen, weil ihr müsst euch vorstellen, sie kamen aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und die Sklaverei, die hat nicht bloß ein paar Jahre gedauert, sondern circa 400 Jahre, geht man davon aus, dass die Sklaverei gedauert hat. Und nun sind sie auf dem Weg ins verheißene Land. Und nach ein paar Monaten Reise steht dieses Volk von vielleicht 2 Millionen Menschen da, im Prinzip an der Grenze zu dem verheißenen Land. Und ihr seht das hier auf der Karte. Sie sind sozusagen ganz im Süden von Israel angekommen, in Kadesh Barnea, so in der Nähe, dort wo die Zelte sind, da seht ihr das. Und dann schicken die Kundschafter in das Land Israel. Von Süden bis Norden, bis Rehob heißt es da oben, dieses Gebiet, das weiß man nicht hundertprozentig, was das genau ist, glaube ich, heute. Aber sozusagen diese 12 Kundschafter werden ausgesandt, um das Land zu erkundschaften, einfach zu gucken, was gibt es denn da, wie ist das Land beschaffen, ist das einnehmbar, können wir da einfach so rein, wer wohnt dort, was gibt es dort zu essen, wie sind da die Bedingungen, alles das wird erkundschaftet. Und die machen sich 40 Tage lang auf diese Reise, die circa vielleicht 800 Kilometer sein kann, so hin und zurück. 800 Kilometer, das ist in 40 Tagen ganz gut laufbar. Wer so eine Strecke schon mal gelaufen ist, der kann das so errechnen, so 20 Kilometer pro Tag ist machbar. Genau. Und jedenfalls, die 12 Kundschafter machen das, erkunden das Land, kommen zurück nach 40 Tagen und kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, es sind 10 Kundschafter, die sagen, also das Land, das ist wunderbar, aber es ist unmöglich, das Land zu erobern. Das geht überhaupt nicht, das kann nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Das ist zu groß, die Aufgabe ist viel zu kompliziert, wir sind zu klein, wir sind zu schwach. Und zwei sagen, ja, es ist herausfordernd, aber mit Gottes Hilfe ist es möglich, wir können das schaffen. Und plötzlich geht es nicht mehr so sehr um das Land selber, sondern um die Frage, welcher Stimme vertrauen wir jetzt? Das Volk hat sich gefragt in dem Moment, was stimmt denn jetzt? Und wir werden sehen, wie die Geschichte dann weitergeht. Und letztendlich ist die erste Frage, Glaube oder Furcht, was bestimmt dich? Oder was bestimmt damals die Israeliten, das Volk? Und der Blick auf die Realität, das ist mal das Erste, was wir sehen müssen. Also wir beurteilen ja alle unsere Welt mit unseren Augen, mit unseren Wahrnehmungen, mit unseren Erfahrungen. Und jeder hat ein Stück weit eine andere Wahrnehmung. Das ist so. Also wenn man jemand fragen würde zu einem gewissen Event, was vielleicht stattgefunden hat, da würde jeder irgendwo ein bisschen was anderes erzählen. Das ist normal, weil jeder eine andere Erfahrung hat, eine andere Herkunft, eine andere Erlebnisse und so weiter. Und das ist jetzt die Frage, der Blick, mit welchem Blick sehen die 12 Kundschafter, sag mal, das Land? Und da gucken wir mal in die Bibel rein, in den 4. Moses, Kapitel 13. Und da steht im Vers 27 und 28, das ist noch so ein geteilter Bericht. Ja, da sagen die 10, sie berichteten Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, was dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Enaks dort gesehen. Also Milch und Honig, das ist so ein Begriff für Fruchtbarkeit, für das Gute, dass das Land einfach viel Reichtum hat und fruchtbar ist. Das ist vielleicht so ein Sprichwort, was wir auch heute manchmal noch verwenden, vielleicht weniger, aber kennen zumindest. Und das wird auch, sag mal, bewiesen anhand der Früchte, ne? Große Weintrauben und was sie da alles noch mitgebracht haben. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber sozusagen von diesen Personen, das Volk, das dort wohnt, ist stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir noch die Söhne Enaks dort gesehen, sagen die, also die Nachkommen der Riesen, würde man vielleicht sagen. Also es war so ein Begriff für die Riesen. Und da ist, sag ich mal, historisch oder archäologisch gesehen sehr unwahrscheinlich, dass die Riesen zur damaligen Zeit überhaupt noch gelebt haben. Also die Riesen haben wahrscheinlich eher so in ihrer Vorstellung auch existiert, ne? Es kann schon sein, dass die ein paar Zentimeter größer waren vielleicht, dieses Volk. Aber trotzdem, das war ihre Fantasie und auch ein Stück weit, in die sie sich dort reingegeben haben und ihre Angst und ihre Furcht. Und auf diesen eher negativen Bericht dann, da kommt ein Mann namens Kaleb. Der ist auch einer von den 12 und der sieht es anders. Und der sagt, Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Also ihr seht, Kaleb war da eine andere Meinung. Er hat sozusagen die Realität mit anderen Augen gesehen, hat das anders wahrgenommen und kommt zu einem anderen Schluss. Wir werden dann noch sehen, warum. Aber die anderen 10 Kundschafter schießen gleich wieder zurück und setzen noch einen obendrauf mit dem nächsten schlechten Bericht. Aber die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk ist stärker als wir. Und sie verbreiten ein Gerücht unter den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Enaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor. Und so haben sie auch uns gesehen. Also ihr seht hier, der Bericht wird sozusagen immer krasser. Die Angst wird immer größer und je mehr sie drüber reden, desto mehr steigern sie sich irgendwo da auch rein. Ja, also sie sehen, die Leute haben sie als Heuschrecken gesehen oder wir waren wie Heuschrecken und dann sehen die Leute sie auch als Heuschrecken. Also sie wissen schon ganz genau, wie die über sie gedacht haben, dass sie nichts sind, dass sie einfach nur klein sind, unbedeutend und machtlos. Und es ist einfach nicht schaffbar. Und ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Leben auch so kennt, dass ihr an Punkte kommt, wo ihr denkt, das ist eigentlich nie machbar. Die Prüfung ist nicht schaffbar, die Rechnungen sind nicht mehr bezahlbar, die Gegner sind vielleicht zu stark zu überlegen, die Aufgabe viel zu groß, die Zukunft zu unsicher. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne das auch aus meinem Leben gut. Es gibt manchmal so Punkte, wo man irgendwie merkt, okay, was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt auf, gebe ich jetzt nach oder finde ich irgendwo den Mut und den Glauben, dass es weitergeht, dass es funktionieren kann, dass es gut wird? Und die menschliche Tendenz scheint manchmal eher so zu sein, dass wir die Probleme eher groß sehen. Und wenn man jetzt mal wissenschaftlich betrachtet, zum Beispiel, hat die Forschung herausgefunden, dass ca. 80-90% unserer Sorgen und unserer Ängste, die wir uns machen, eigentlich nutzlos sind oder irrelevant. Weil erstens treten viele Sachen nie ein, wie wir uns das vorstellen, und zweitens sind wir manchmal einfach, sag mal, besser in der Lage dazu, als wir uns selber einschätzen, mit den Problemen umzugehen und die Probleme auch zu meistern. Und so ist es sicherlich auch den Israeliten gegangen. Sie haben sich das Problem sozusagen, haben das gesehen, haben gesagt, also dieses Land, das ist uneinnehmbar, das kann nicht funktionieren. Und teilweise ist so eine Vorsicht ja auch hilfreich. Es schützt uns ja auch in gewisser Weise, ne? In irgendwelche Gefahren zu rennen. Das ist alles auch logisch und macht Sinn. Aber in vielen Dingen macht es eben keinen Sinn oder hindert uns sogar daran, vielleicht in unsere Bestimmung zu kommen, Schritte zu gehen, die nötig wären, die wichtig wären für unsere weitere Entwicklung, die Schritte, die uns sogar abhalten vielleicht von einem guten und einem gelingenden Leben. Und da wird es gefährlich, da wird es schwierig, da wird es zu einer negativen Kraft. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind mit uns, geht es den meisten, denke ich, so, dass wir im Rückblick sagen, okay, hätte ich damals vielleicht doch diesen Schritt mutiger gehen können. Wenn ich jetzt weiß, was ich jetzt weiß, dann könnte ich den mutiger gehen. Und diese übertrieben negative Einschätzung, das bringt das Volk in der Situation eigentlich an einem Punkt, wo es nie mehr weitergeht. An einem Punkt, wo sie sagen, nee, wir entscheiden uns dagegen, gegen diese Möglichkeiten. Und man liest dann in der Bibel weiter in Kapitel 14, dass das Volk laut anfängt zu schreien, steht dort. Sie weinten die ganze Nacht. Also die waren fix und fertig, weil sie jetzt dachten, jetzt sind wir 3 Monate gelaufen und der Mose, der schickt uns hier durch die Wüste und macht sonst was mit uns. Jetzt stehen wir hier und kommen nicht in das Land. Also sie beschwerden sich, sie sagen, das geht nie und am liebsten wären wir doch gleich in Ägypten geblieben. Am besten wäre es, wir wären gleich unten geblieben. Und sie sind eigentlich schon drauf und dran zu sagen, wir wählen uns einen neuen Anführer, der uns wieder runterbringt nach Ägypten. Wieder zurück in die Sklaverei, wieder zurück in das, wo wir herkamen. Also das schien in ihrer Vorstellung irgendwie besser zu sein, als das, was vor ihnen lag. Weil es so beängstigend war für sie. Also sie waren resigniert, sie waren am Ende, sie waren irgendwo, haben sie keinen Mut mehr gehabt. Und geht es uns nie manchmal genauso? Aber es geht auch anders. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der Blick auf Gott, was wir glauben. Und da kommen wir wieder zu dem Kaleb und der zweite, der heißt Josua. Das ist der andere von den zwei, die es anders sehen. Und die sagen hier, doch Josua ben Nun und Kaleb ben Jefunne von den Kundschaftern rissen entsetzt ihre Obergewänder ein. Also das war damals so in Brauch, sage ich mal, für eine völlige Entrüstung, für eine Verzweiflung auch. Und sagten der ganzen Menge Israels, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Jahweh Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen ihn auf und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Also Josua und Kaleb hören sich das alles an von den anderen Kundschaftern und auch die ganzen Beschwerden des Volkes, denn diese 10 Personen haben es tatsächlich geschafft, das ganze Volk hinter sich zu vereinen und zu sagen und die mitzunehmen sozusagen in dieses Jammertal, in diese Beschwerden. Aber die beiden, Josua und Kaleb, sehen es immer noch anders. Warum? Warum können die das anders sehen? Was ist da der Unterschied? Josua und Kaleb wussten, was Gott ihnen versprochen hat. Die kannten die Verheißungen, dass das Land ihnen gehören wird. Die kannten die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Die kannten die Verheißungen auch, weil Gott sie immer wieder wiederholt hat. Und gerade in dem Kapitel steht ganz am Anfang, dass Gott neu zu Mose gesprochen hat und gesagt hat, ihr werdet das Land einnehmen. Also Gott wiederholt die Verheißung, gerade in dem Moment, nochmal. Und Josua und Kaleb kannten die. Josua und Kaleb wussten, dass sie diese Verheißung hatten als Volk und dass Gott sie nie zufällig da aus dem Land Ägypten rausgeführt hat. Und was sind denn Verheißungen, die Gott uns heute gegeben hat? Wenn wir mal in die Bibel gucken, in Gottes Wort, da gibt es ja eine ganze Menge an Verheißungen. Und wenn ich manchmal mein Leben so angucke, dann merke ich, okay, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ich vergesse das. Ich vergesse diese Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und ich will bloß ein paar nennen. Ich kann natürlich heute früh nicht alle nennen, aber in Matthäus 28, ganz am Ende, sagt Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Zeit. Manchmal fragen wir uns ja, ist Gott wirklich noch da? Sieht er das eigentlich noch, was in meinem Leben passiert, was in der Welt passiert? Und das Versprechen ist in Gottes Wort, dass er sagt, ja, ich bin bei euch, jeden Tag. Ich werde euch nie verlassen, bis ans Ende der Zeit. Und das Ende der Zeit ist bekanntlicherweise noch nie gekommen. Die Uhr schlägt noch, es tickt noch. Und von daher ist Gott noch da. Er ist da und sieht uns. Oder in 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gottes Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Es geht nicht nur um meine Kraft, um deine Kraft, um unsere Kraft, auch als Gemeinde. Es geht nicht nur darum, was wir bringen können, um Gemeinde zu bauen oder Leute zu erreichen, sondern es geht darum, was Gott kann. Und der kann gerade in unserer Schwachheit, gerade in unserem Versagen oder in den Dingen, wo wir denken, das schaffen wir nie, kann er zum Zug kommen. Und was ist das für eine Verheißung für uns? Und die hat mir auch schon persönlich oft geholfen in Situationen, wo ich denke, ich kann es von mir aus nicht. Und das stimmt auch oft. Wir können es von uns aus nicht, aber Gott kann. Oder Matthäus 6, Vers 32, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Das steht in der Bergpredigt. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, was wir zum praktischen Leben brauchen. Er weiß, dass wir Gesundheit brauchen. Er weiß, was wir an finanziellen Mitteln brauchen, um gut zu leben, um zu überleben. Er weiß, was wir brauchen, persönlich, vielleicht emotional auch. Er kennt uns. Und dann noch eine letzte Verheißung, die ich nennen will. Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, aus 2. Timotheus. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er ist in uns, er lebt in uns und durch uns. Und das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist lebt in dir und in mir. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, lebt dieser Geist in dir und in mir. Glauben wir das? Leben wir darin? Erinnern wir uns daran? Kaleb hat sich erinnert. Gott hat uns doch das Land verheißen. Warum zweifeln wir jetzt? Gott hat uns doch verheißen, dass wir das Land in Besitz nehmen werden. Und er hat sein Gewand zerrissen, weil er merkte, das passt nicht zusammen. Das Volk hat es einfach nicht verstanden in dem Moment. Aber Kaleb wusste nicht nur, was Gott verheißen hat in der Zukunft, sondern er wusste auch, was er in der Vergangenheit getan hat. Sie sind ja durchs Schilfmeer durch, sie sind ja aus dem Land Ägypten raus mit den 10 Plagen, die Gott dort gebracht hat in das Land. Mit all dem, was dort passiert ist, mit der wunderbaren Versorgung in der Wüste durchs Manna, durch Wachteln, durch alle möglichen Dinge. Das haben die alle, alles erlebt. Da waren alle dabei. Aber nur in Kaleb und in Josua haben sich irgendwie daran erinnert, dass das ja jetzt wieder passieren könnte. Das ist jetzt so kurios, wo man denkt, wie konnten die das nur wieder anzweifeln, dass es geht? Aber ich glaube, wir sind genauso veranlagt oft. Also wenn ich mich angucke, bin ich genauso veranlagt. Ich habe so oft gesehen, dass Gott zum Beispiel Menschen heilt. Und wir haben es auch hier wieder erlebt, dass André wieder unter uns sitzt. Und trotzdem zweifeln wir das nächste Mal wieder, ob es Gott heute wieder tun kann. Und ob er es tut, das ist immer noch in seiner Macht. Aber er kann es tun. Er könnte es tun. Er kann es immer tun. Und so ist es auch mit ganz vielen anderen Sachen. Wir sind ja oft ähnlich. Wir vergessen das, was passiert ist, was Gott getan hat. Und kommen wieder ins Zweifeln. Und das ist auch teilweise menschlich. Oder das ist auch ein Stück weit normal, denke ich. Und damit hat auch Gott kein Problem. Aber es hindert uns manchmal daran, voranzugehen. Es hindert uns manchmal, in unsere Berufung zu kommen. Und bei dem Volk Israel waren die Konsequenzen tatsächlich fatal. Ja, das werden wir gleich sehen, aber das war ein ganz entscheidender Wendepunkt in ihrer Geschichte. Und ich denke, es ist gut, gerade heute, wir haben ein Handy, wir haben Bücher, wir haben Hefte, wir können uns Dinge aufschreiben, vielleicht hilft das, also mir hilft das, Dinge nicht zu vergessen, indem ich sie aufschreibe. Wo Gott gewirkt hat, wo ich was gehört habe, vielleicht erlebt habe oder jemand mir ein Zeugnis erzählt hat, schreibt es euch auf. Und das hilft uns, das nie zu vergessen. Und lest es uns mal wieder durch. Ich nehme manchmal meine alten Hefte irgendwo raus, da guck noch mal rein und denke, ja genau, das hat doch Gott schon gemacht. Das hat doch Gott schon zugesagt. Das hat er damals doch schon gekonnt. Und heute kann er es wahrscheinlich auch noch. Oder ja, er kann es noch. Aber die Konsequenzen, und das ist der Punkt 3, unserer Wahl, was wir ernten. Und wie gesagt, die Israeliten, die standen ja wortwörtlich an der Grenze zum verheißenen Land, zu dem Land, wo Milch und Honig fließt, was fruchtbar war, was sie rausbringt aus der Wüste. Und sie entscheiden sich im Prinzip an dem Punkt, zu klagen, Rebellion und dann auch Verlust der Verheißung im Endeffekt, zumindest an dem Punkt. Gott ist nie zu Ende mit dem Volk und er ist auch nie zu Ende mit uns. Er hat auch andere Wege. Aber in dem Punkt war es für das Volk fatal, weil Gott dann im Endeffekt sagt, ihr habt das Land 40 Tage erkundschaftet und jetzt werdet ihr 40 Jahre in der Wüste euch im Kreis bewegen, bis diese Generation in der Wüste gestorben ist. Und genauso ist es dann gekommen. Es ist interessant, also man liest das 4. Mose und auf einmal fehlen dort 40 Jahre, weil das waren 40 Jahre, die waren einfach nur verschenkt. Könnte man vielleicht meinen, sicherlich haben die dort auch was gelernt und irgendwas ist passiert, aber es ist eigentlich nichts wirklich passiert. Da ist noch nie mal, glaube ich, es ist in einem Satz erwähnt. Auf einmal ist es 40 Jahre später. Nichts, da ist Wüste. Und das ist für die Israeliten damals ein ziemlich herber Schlag gewesen. Sie waren 3 Monate unterwegs ins verheißene Land und hätten eigentlich nur diesen Schritt gehen müssen an dem Punkt, aber konnten ihn nie gehen, weil sie sich auch ein Stück weit dafür entschieden haben, in das Klagen, in diese Furcht, sag ich mal, sich reinzugeben. Und ich denke, was mich da an der Geschichte so angesprochen hat, dass wir im Prinzip immer wieder uns entscheiden müssen, eigentlich an jedem Tag neu. Glauben wir dem, was Gott uns versprochen hat und verheißen hat? Vielleicht doch ganz persönlich. Ne? Manchmal sind ja auch so ganz persönliche Worte Gottes an uns gerichtet. Da ist vielleicht irgendeine Verheißung, irgendein Zuspruch Gottes, den du eigentlich im Herzen trägst, aber den vielleicht irgendwo der verschüttet gegangen ist oder der wieder weggegangen ist. Oder was glauben wir auch als Gemeinde, wo Gott uns gebrauchen will, wo Gott uns segnen will, wo Gott uns reinstellt in den Dienst? Haben wir da den Glauben, dass er das auch tun kann, was er uns verheißen hat? Haben wir den Glauben, dass er das tun kann, was in seinem Wort steht und dass er das tut? Und diese Entscheidung mussten die Israeliten damals treffen und mussten auch mit den Konsequenzen leben. Und diese Entscheidung müssen wir genauso treffen, jeden Tag eigentlich. Und mit den Konsequenzen müssen wir auch leben. Und Gott geht mit, auch wenn wir uns, sag mal, für die Furcht entscheiden, und manchmal ist das mit mir auch so oder mit uns, erlebe ich immer wieder, dass man sich doch für die Furcht entscheidet und Dinge nicht anspricht, Dinge nicht tut, die eigentlich wichtig wären. Und was für eine Chance liegt da eigentlich drin, wenn wir sagen, ich entscheide mich für das Vertrauen. Ich gehe den Schritt jetzt im Glauben, auch wenn ich nicht weiß, wie er ausgeht. Aber ich gehe den Schritt im Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass er mir hilft, dass er da ist, dass er mit mir geht. Und dass Gottes Worte nie leere Verheißungen sind, die irgendwie nichts bedeuten, sondern es sind Verheißungen, zu denen er steht, die stimmen, die sind so. Und das ist ja die Frage, wie können wir, Glauben kann man ja schlecht selber produzieren, aber man kann Dinge tun, die den Glauben irgendwo stärken. Und dazu erzähle ich zum Beispiel auch dieses, dass man sich einfach damit beschäftigt, dass man das liest, dass man sich solche Verse der Verheißung wiederholt, vielleicht irgendwo hinschreibt, irgendwo hinklebt, dass man sie nicht vergisst, ja, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ja, im Römer 10, Vers 27 steht man, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes, der Botschaft, durch das Evangelium, und so ist es. Wir müssen es immer wieder hören, wir müssen es immer wieder lesen, wir müssen immer wieder uns daran erinnern. Gott hat Dinge verheißen und zu denen steht er. Oder dass wir uns gegenseitig auch ermutigen, dass gerade jetzt, wenn jetzt ist die Gelegenheit auch nochmal ein Zeugnis zu erzählen, wer es auf dem Herzen hat, dass wir uns gegenseitig bestärken in dem, was Gott tut, dass wir uns gegenseitig Mut machen. Und das heißt nicht, dass man nicht auch über Zweifel reden kann und Zweifel auch sagen kann, äußern kann. Das gehört dazu, wie gesagt, zu unserem Leben. Aber irgendwo an einem Punkt zu kommen und zu sagen, auch ich gehe diesen Schritt jetzt im Glauben. Ich werfe mich jetzt ganz auf Gott und glaub das, was er sagt. Ich denke, darauf liegt Segen. Dazu stellt sich Gott, weil später liest man dann ja, wie Israel das Land einnimmt. Also es war möglich, mit allen Auf und Abs, die sie dann trotzdem erlebt haben, aber das Land war ihnen verheißen und Gott steht dazu. Aber in dem Moment haben sie sich leider dafür entschieden, der Furcht Raum zu geben und den Zweifeln. Und ja, möge uns das gelingen, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden können, zu glauben und im Glauben voranzugehen. Ich habe am Ende noch zwei Fragen für dich persönlich. Was sind deine Riesen, vor denen du stehst? Und was sind Gottes Versprechen, die dem gegenüberstehen? Oder welches Versprechen Gottes steht dem gegenüber? Überleg mal vielleicht, was sind so diese Riesen, die vor dir stehen? Und welche Versprechen setzt Gott dem gegenüber? Und ich kann vielleicht direkt noch ein ganz kurzes Zeugnis erzählen, sonst müsste ich dann nochmal vorkommen, aber ich mache es jetzt direkt. Als wir damals in die Mission gegangen sind, hatte ich immer die Befürchtung, wie wird denn das überhaupt gehen, dass Gott uns finanziell versorgt, weil man lebt dann nur von Spenden, zwei Einkommen waren auf einmal weg. Und ich kann das heute sagen, aber im Nachhinein, dass Gott mich getragen hat und uns getragen hat dadurch und mehr als gut versorgt hat. Und ich habe damit sehr gehadert, mit dieser Entscheidung, auch deswegen, weil ich gedacht habe, ja, irgendwie ist es sehr schwierig wahrscheinlich, oder wie kann das funktionieren, dass Gott da aus dem Nichts auf einmal Leute ruft, die uns unterstützen und ein Gehalt finanzieren. Und Gott hat es getan. Aber ich hätte auch die Entscheidung gehabt, oder wir zu sagen, das ist uns zu riskant. Und das ist manchmal so, dass wir uns dafür entscheiden. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dieser Schritt zu glauben, Gott versorgt uns und er hat es versprochen. Und wenn er uns ruft, in die Mission zum Beispiel, ist ja unabhängig davon, wo er uns hinruft, das ist für jeden anders. Aber Gott hat uns damals in die Mission gerufen, wir wussten das. Dann wird er auch zu seinem Wort stehen und uns versorgen. Und das mehr, als wir uns manchmal vorstellen können. Und so möchte ich uns einfach Mut machen, an die Riesen da nicht zu lange unseren Blick zu verweilen, sondern auf die Möglichkeiten Gottes zu schauen. Und ja, jetzt gibt es erstmal noch ein Lied und dann steigen wir ein in die Berichte.